Der Martin hat uns ja den Verfasser Petrus vorgestellt. Der Petrus ist ja der, der schreibt den Brief an die Gemeinde in Bithynien, das ist da, in Pontus, das ist da, Kleinasien ist der Teil und Kappadokien ist da. Also wir reden von so einem Teil oder von so einer Fläche, die rund 10-mal so gross ist wie die Schweiz. Es ist erstaunlich, dass... Also mich hat's, als ich die Karte gesehen habe und mir das überlegt habe, hat es mich erstaunt, in rund 30 Jahren, wie viele Gemeinden das da entstanden sind. Also es sind knapp 30 Jahre, wo in diesem Gebiet Gemeinden entstanden sind. 10-mal so gross wie die Schweiz. Einerseits hat der Paulus in vielen von diesen Gebieten evangelisiert. Man sieht hier gerade noch, das sind erst zwei, dritte Reisen. Also das ist die roten Pfeile und schwarzen Pfeile oder Linien, das sind die Reisen von Paulus. Einerseits war er in diesen Gebieten und hat evangelisiert. Andererseits sind das auch Gebiete, wo Juden gewohnt haben, die an Pfingsten in Jerusalem waren. Und dort die vollmächtige Predigt von Petrus gehört haben. Und dann die Bekehrung oder die Umkehr mitgenommen haben, heim ihres Gebiet. Also wie gesagt, etwa 67 nach Christus ist der zweite Petrusbrief entstanden. 4 Jahre vorher hat Petrus schon mal einen Brief in die Gegend geschrieben und an die Gemeinde. Der erste Petrusbrief, der beschäftigt sich mit Angriffen von aussen. Und wegen der intensiven Verfolgung durch den Kaiser Nero, der ist rund 54 oder ist ab 54 nach Christus ist er Kaiser gewesen. Und der zweite Petrusbrief, der thematisiert den Angriff von innen durch ihr Lehrer. Vielleicht auch so entstanden, wenn wir es vorher gehört haben, eben weil vieles ist von Mund zu Mund gelaufen und da sind ja auch falsche Sachen verbreitet worden. Der Petrus ermutigt die Gläubigen, im ersten Brief geistlich zu wachsen, so schreibt er im ersten Brief, im zweiten Kapitel. So wie ein Säugling nach Milch schreit, so sollen die Gläubigen nach der reinen Milch verlangen, ein Wort von Gott, damit sie ihrem Glauben wachsen können. Im zweiten Brief von Petrus doppelt er eindringlich nach mit dem Thema geistliches Wachstum. Und das geistliche Wachstum, das ist heute Morgen der Schwerpunkt. Ich werde die Thematik aufgrund von Folien erklären. Wenn wir jetzt sagen, das ist unser Leben, da ist unsere Geburt, wir starten da, das ist unsere Lebenslinie und dahinten ist unser lieblicher Tod und das ist das, was wir so als Leben erleben. Je älter wir werden, umso reicher und mehr Erlebnisse machen wir. Und irgendwann, zum Zeitpunkt X, trifft ein Gläubiger den Entscheid, an Jesus zu glauben und sein Leben ihm zu übergeben. Der Petrus nennt als erstes das Fundament, unser Glaubensfundament, auf dem der Glaube steht. Und das Fundament, das ist für alle gleich. Es gibt keinen Unterschied, es gibt keine Glaubensüberflüge oder nur Normalos, sondern das Fundament ist für alle gleich. Also alle Gläubigen haben die gleiche Ausgangslage. Und Jesus sagt im Johannes 5, wer mein Wort gehört und dem glaubt, wo mich geschickt hat, der hat das ewige Leben und der kommt auch nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod ins Leben übergegangen. Gleich ob der Petrus, du oder ich, wir haben alle das gleiche Fundament. Die Basis für unser geistliches Leben ist gelegt. Und das werde ich kurz symbolisch erklären durch die Taufe. Einerseits in der Taufe bringen wir zum Ausdruck, dass man eine Sündenerkenntnis hat, dass man weiß, man ist ewig getrennt von Gott. Dann kommt der Entscheid dazu, an Jesus zu glauben, der mich von meiner Schuld gegenüber Gott erlöst hat. Durch das Untertauchen im Wasser symbolisiert man das Auslöschen von dieser Schuld. Untertaucht auch als Gerichtsurteil mit dem geistlichen Tod als Verurteilung. Und gleichzeitig auch 100% freigesprochen sein in jedem Anklagepunkt durch das vollbrachte Werk von Jesus. und dann auftauchen als Symbol für ein neues geistliches Leben. Und jetzt sagt der Petrus, jetzt soll das neue Leben, das neue Glaubensfundament, jetzt soll sich das entfalten und soll etwas daraus wachsen. Ich denke, wir sind uns bewusst, dass durch die Auferstehung von Jesus Christus seine umfassende Erlösung erst Realität wird. Wäre Jesus nur am Kreuz gestorben, würde es kein ewiges Leben geben. So Klammern auf, ich für mich nehme wahr, dass in freikirchlichen Kreisen die Vergebung von der Schuld gegenüber Gott viel mehr betont wird als die Auferstehung. Aber ohne Auferstehung ist das Werk von Jesus vergeben. Starten wir da mit den ersten zwei Versen von unserem Predigttext heute Morgen. Mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt, sodass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Gott hat uns durch Jesus Christus alles geschenkt, alles gegeben, was wir brauchen, um ein geistlich neues Leben zu haben. Jetzt sind wir dazu bestimmt, berufen, auserwählt, geistlich zu wachsen, damit wir unseren Vater im Himmel dürfen, sollen, repräsentieren. Oder? Ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Dazu sind wir bestimmt. Wir sind dazu bestimmt, so wie Jesus das von sich sagt. Jesus sagt ja von sich, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das soll auch bei uns sichtbar sein. Wenn die Menschen uns sehen, sollen sie den Vater sehen können. Jesus sagt dazu seinen Nachfolgern, ihr seid das Licht dieser Welt, ihr seid das Salz dieser Erde. Da muss ich sagen, wow, was für ein Auftrag. Was für eine Ehre und Wertschätzung von Gott für dich und mich. Was für ein Vertrauen auch in dich und mich. Dass wir seine Art und Weise vertreten und auf die Art und Weise leben, dass die Menschen ihn durch uns sehen. Oder ist das nicht eine glatte Überforderung? Ich soll so sein wie er? Wir merken, ich habe es da so mit roten Dreieck dargestellt. Hoppla, da. Das Leben geht weiter und wir merken, es gibt Bereiche in unserem Leben, wo es nicht so leicht fallen. Wir merken, ich merke auf jeden Fall, dass mein Charakter, meine Verhaltensweise geistliches Wachstum behindert und limitiert. Ich habe da ein paar Sachen aufgeschrieben. Es können seelische Schmerzen sein, emotionale Verletzungen, Enttäuschungen, Lasten, Belastungen, Unruhe, Unfrieden, menschliche Sehnsucht. Mein sündiges menschliches Wesen macht mir zu arbeiten. Und jetzt? Was machen wir? Mein Wunsch, und ich denke, unser Wunsch ist, geistlich zu wachsen. Und ich stand in der Gefahr, dass selber ich tanze, indem ich mir sage, ich will durch Anstrengung besser werden. Also heisst das, mehr Bibel lesen, mehr beten, mehr Gemeinschaft mit Gott, mehr geistliche Bücher lesen, mehr Predigten hören. Ich versuche, die roten Bereiche, das Land durch eigene Leistung einzunehmen. Wenn ich mich nur genug anstrenge, dann bin ich ein Sieger und ich nehme das Land in Anspruch. Und ich kann das Land einnehmen. Vielleicht. Und ich merke, das ist meine Sicht der Dinge. Das Kreuz bleibt irgendwie immer gleich gross. Also da die Grösse vom Anfang bleibt plötzlich gleich gross. Also nochmal, das ist meine Sicht der Dinge, oder? Also das Kreuz bleibt immer gleich gross, meine Anstrengungen und meine Verhaltensweise, das ist ein stetiges Auf und Ab. Und geistliches Wachstum ist wenig nachhaltig. Wenn ich in dieser Sicht der Dinge oder in diesem Stand verharre, dann bleibt eben das Kreuz immer gleich gross. Und was soll ich jetzt machen? Wie kann ich das nachhaltig verändern? Wie kann ich geistlich wachsen? Soll ich mich einfach noch mehr anstrengen? Einerseits sehe ich die Heiligkeit von Gott. Ich will Gott ähnlicher werden. Andererseits sehe ich die Sündhaftigkeit von mir und merke, da ändert sich relativ wenig. Und dann stand ich in der Gefahr, dass ich entweder geistlich, gesetzlich werde, dass ich probiere, durch Leistung Gott näher zu kommen, oder dass ich probiere, mein sündhaftes Wesen oder das, was mir Mühe macht, in den Griff zu kriegen, und ich merke, ich schaffe es nicht, und dann falle ich in eine Opferhaltung. Also eben, entweder werde ich besser durch Anstrengung, oder ich versuche besser werden durch Anstrengung, und ich will durch meine Anstrengungen ein Sieger werden, oder ich resigniere, indem ich sage, ich schaffe das nicht. Ich bin ein Versager, ich bin so, wie ich bin. Ich bin ein Opfer von meinen Lebensumständen oder von was auch immer. Ich kenne beide Verhaltensweisen gut. Ich habe jahrelang als gesetzliches Opfer gelebt. Also ich habe probiert, mit dem das in den Griff zu kommen, überzukommen. Solange, bis ich mich an das Hin und Her gewöhnt habe. Weil ich gemerkt habe, es verändert nicht gross. Also ich streng mich ein bisschen an und ich werde da ein bisschen besser. Und ich habe mich eigentlich damit abgefunden, weil ich gemerkt habe, irgendwie komme ich da nicht weiter. Bis ich genau an den Vers aus dem 2. Petrus 1, Vers 3 gestoßen bin, wo er sagt, oder wo der Petrus schreibt, ihr habt schon alles bekommen. Es ist nicht mehr Leistung, die ich muss erbringen muss, um das Land in Besitz zu nehmen, sondern das gehört mir schon. Die Grundlage, wie wir geistlich nachhaltig wachsen können, ist das, was Gott bereits für mich getan hat. Und Gott hat zwei wesentliche Joker gezogen. Und warum hat er das gemacht? Damit sein Wesen sichtbar wird und sein Name geehrt wird. Damit wird klar, es gibt keinen Gott so wie er. Ich habe es so probiert darzustellen. Es hat nach wie vor, also Weiss und Gel wechselt sich ab. Also es ist noch nicht ganz gel und es ist immer noch weiss. Aber das Weisse, respektive die roten Dreiecke, sind vom Gelen durchdringt oder durchdrängt, oder wie man will sagen. Genau. Ein Joker ist seine göttliche Kraft, also die Kraft von Gott. Das heisst dort, denn dessen göttliche Kraft hat uns ja alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Also wir haben alles bekommen. Da braucht es keine geistliche Anstrengung oder keine Anstrengung von mir, damit ich da hinkomme. Ich habe es bekommen. Die Woche bin ich auf einen Vers getroffen, auf dem Psalm 23, dort heisst es, Gott stärkt mich und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechtem Weg und verbürgt dafür mit seinem Namen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Er verbürgt sich für mich. Klammern auf, es heisst da auf rechtem Weg. Es heisst nicht auf einfachem Weg. Also er führt mich auf dem Weg, damit ich ans Ziel komme. Oder der Paulus schreibt etwas Ähnliches in Philipper 2, der Zeit, dort schreibt er, Gott selber ist in mir am Werk und macht mich parat, so zu leben, dass es ihm gefällt. Es ist die Kraft von Gott, die mich befähigt, begabt, qualifiziert, beauftragt und bevollmächtigt. Gott hat die Kraft vom Heiligen Geist freigesetzt und Jesus hat die Kraft am Pfingsten ausgossen, damit die Kraft mich lehrt, mir hilft und mir beisteht, geistlich zu wachsen. Die Frage ist jetzt, Bist du daran interessiert? Bist du daran interessiert, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, sodass der Heilige Geist sich mit dir synchronisiert? Synchronisieren ist ja ein Ausdruck aus der digitalen Welt. Und synchronisieren bedeutet, Daten von verschiedenen Geräten auf den gleichen Stand zu bringen. Das ist einmal dann, wenn ein Bildschirm Sanddürli läuft oder ein Kreis dreht oder was auch immer. Es braucht Zeit zum Synchronisieren. Und das Zweite ist die göttlichen Verheißungen. Es heisst dort, Petrus erwähnt im nächsten Vers, und durch diese bemächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt, denn ihr seid dem Verderber diesen verführerischen Welt entflohen. Gott sagt, ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Also er schenkt mir all das, er stellt mir das zur Verfügung, wo er will, dass ich bin. Und das gibt mir die Kraft, die sündigen menschlichen Begierden und Limitationen zu überwinden. Sprich, eben, dass die Bereiche, die vorher weiss waren, dass die vom Gälen durchdringt werden und durchdrängt werden. Ich würde das gerne am Beispiel vom Land Kanaan vergleichen. Gott hat Abraham das Land Kanaan versprochen. Er hat dem Volk Israel versprochen, dass das sein Land wird sein. Und dann nach rund 40 Jahren Exil vom Volk Israel in Ägypten und ihre Ausbeutung durch Ägypten und 40 Jahre Wüstenwanderung, redet Gott zu Mose und sagt zu den Israeliten, ihr sollt das Land einnehmen, die Bewohner vertreiben und darin wohnen. Denn ich habe euch das Land bereits geschenkt. Ich habe euch das Land bereits gegeben. Es liegt an euch, das Land in Besitz zu nehmen. Also Gott hat den Israeliten den Sieg schon geschenkt, wo sie an der Grenze gestanden sind. Sie sind Sieger, obwohl sie noch nicht im Land drin sind. Obwohl sie zuerst haben zwar kämpfen müssen, es ist darum gegangen, dass die Israeliten nicht aus eigener Kraft das Land einnehmen, sondern dass sie das, was ihnen Gott geschenkt hat, umsetzen. Es ist ein sehr feiner, aber entscheidender Unterschied. Und der Unterschied, den habe ich über Jahrzehnte nicht verstanden. Ich habe sehr viel und intensiv gekämpft und oft verloren. Heute verwende ich die gleiche Kraft nicht, um zu siegen, sondern um den Sieg auszuleben und die freigesetzten Bereiche einzunehmen. Was heisst das für mich? Was heisst das konkret? Das heisst für mich, dass ich nicht nur gegen schlechte Gedanken und Emotionen kämpfe und mich auf den Kampf einlasse, um vielleicht zu gewinnen, sondern ich nehme die Gedanken und Emotionen von meinem inneren Auge gefangen, gehe damit zu Gott, danke ihm, dass er mir die zerstörerischen Gedankengebäude und Emotionen bereits mich davon befreit hat. Und weil so ein Denken und Empfinden nicht von Gott sind, eben die zerstörerischen Gedanken und Emotionen, hilft er mir, das zu überwinden. Genau. Also wie so ein Denken und Empfinden nicht von Gott ist und er nicht will, dass mich so Gedanken und Emotionen berauben und verführen, hilft er mir. Und zwar in der Vollmacht bringe ich die Gedanken und die Emotionen um das Kreuz und wirf sie innerlich an die tiefste Stelle im Meer. Respektive ich versenke die Gedanken und die Emotionen, ich formuliere die und sage so, und jetzt schicke ich die an die tiefste Stelle im Meer. So ein Verhalten braucht für mich viel Energie. Es intensiviert aber gleichzeitig meine Beziehung zu Gott. Ich entscheide, ob ich mit dem gleichen Kraftaufwand Gott näher komme oder einen Grabenkampf mit der Gesetzlichkeit machen, den ich vielleicht gewinne. Kann ich mir vorstellen, dass Gott für mich die Gebiete freigesetzt hat, damit ich in diesem Bereich das in Besitz nehmen kann? Dass ich die Gebiete einnehmen und sichern kann? Kann ich mir vorstellen, dass in diesem Bereich Milch und Honig fließen, so wie Kundschaften vom Volk Israel das Land Kanaan beschrieben haben? Oder habe ich auch ein fettes Aber, so wie Kundschaften hatten? Und sie dann letztendlich ja nicht in das Land hineingekommen sind. Der Petrus sagt, Gott hat dich und mich berufen, begabt, befähigt, qualifiziert, die Bereiche in unserem Leben, die uns Mühe machen, in Besitz zu nehmen und zu verwalten zu seiner Ehe. Dafür hat mir Gott Gaben und Talent geschenkt. Und die zwei Verse, die ich jetzt da ein bisschen genauer angeschaut habe, die machen klar, dazu hat mich Gott qualifiziert. Gott schenkt mir seine göttliche Synchronisation, dass wir die Bereiche einnehmen, in Besitz nehmen und damit auch Früchte vom Heiligen Geist wachsen können. Wenn die Gnade von Jesus Christus, die Liebe von Gott und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist mitwachsen, dann entsteht das Leben, das Gott gefällt. Ein Leben, das geerdet ist auf dem Fundament. Und von unserem Glauben, wir können Gott seiner göttlichen Natur ähnlich werden, weil er hat die uns geschenkt. Jetzt geht's mehr darum, die Bereiche, das Land einzunehmen. Und jetzt geht es darum, das Land in Besitz zu nehmen. Eben, du Bibel lesen, du beten, Gemeinschaft mit Gott, Zeiten von der Intimität und Empathie mit Gott. So wie Gott zu werden. Wir machen einfach das Gleiche, einfach aus einer anderen Motivation. Darum ist meine tägliche Bitte, dass die Liebe von Gott zu meiner Liebe wird und dass die Leidenschaft und die Sehnsucht von Gott zu meiner Leidenschaft und zu meiner Sehnsucht wird. Dass das Motiv von Gott zu meinem Motiv werden und dass die Retterliebe von Gott die Liebe zu den Menschen, auch meine Liebe zu den Menschen wird. Und dass das, was das Herz von Gott bricht, auch mein Herz bricht. In diesen Versen, die jetzt dann kommen, geht der Petrus noch weiter und redet relativ Klartext. Er erwähnt 7 Elemente, auf dem Fundament Glauben wachsen kann und aufgebaut kann werden. Petrus ermahnt uns, dass wir uns nicht einfach zurücklehnen und uns mit der Basis zufrieden geben. Geistliches Wachstum braucht dies und mein Engagement, dies und mein Herzblut. So entsteht geistliche Reife und Mündigkeit, die uns vorbereitet, den Himmel einmal zu geniessen. Aus zeitlichen Gründen kürze ich jetzt da ein bisschen ab und erwähne eigentlich nur noch die Stichworte, die jetzt kommen. Also der Petrus erwähnt in den nächsten Vers 7 Elemente für geistliches Wachstum. Das ist einerseits ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben führt zu einer tiefen Erkenntnis von Gott, also zu der Ehrfurcht vor Gott. Aus der Ehrfurcht vor Gott entsteht Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld. Aus der Geduld wächst die Ehrfurcht vor Gott. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen, also die Bruderliebe. Und aus dieser Liebe schließt letztendlich die Liebe zu allen Menschen. Also die Liebe zu allen Menschen, die ist am Schluss. Ohne diesen Prozess fällt uns das schwer und ist wird zu einem Krampf. Es ist nicht ein Geschenk, sondern es wird zu einem Krampf. Genau. Dann geht der Petrus noch weiter. Und er erwähnt dann Motiv und Motivation, wieso, dass wir so leben sollen. Aber eben, wie gesagt, wir müssen gar nichts. Es ist mein Entscheid, ob ich will oder nicht. Ich kann das hier auch sein lassen. Dann bleibe ich einfach auf der Basis. Und die Basis führt auch ans Ziel. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, wie wachse ich in diese Dreieck rein, wo mir persönlich Mühe machen und wo letztendlich das Leben ist. Auch da will ich einfach kurz zusammenfassen, die Motivation, die er erwähnt. Er erwähnt sechs Gründe für geistliches Wachstum. Ich muss das jetzt ein bisschen zusammenfassen. Moment, bitte. Also er erwähnt als erstes Erkenntnis von Gott. Ihm näher kommen, Gott besser verstehen. Das ist der Grund, oder das nennt als Motiv, wieso dass ich das, was wir vorher gesehen haben, soll machen oder mich in diesen Prozess hier soll begeben. Ein weiteres Motiv ist, damit andere Menschen das sehen. Also, dass Frucht aus meinem Leben sichtbar wird für andere. Dass wir eben zu diesen Repräsentanten werden, dass wir das Licht sind, wo er sagt, ihr seid das Licht der Welt oder ihr seid Salz der Erde oder auch der Wohlgeruch. Ein weiteres Motiv ist, dass uns das bewahrt vor Blindheit und Kurzsichtigkeit. Ein weiteres Motiv ist, dass wir die Berufung und die Erwählung nicht vergessen oder sie aus dem Blickfeld verlieren. Ein weiteres Motiv ist, dass wir geistlich nicht stolpern, dass wir geistlich Boden unter den Füßen bekommen und letztendlich nicht von Gott abfallen. Das habe ich noch sehr einen speziellen Gedanken gefunden. Es beelendet mich einmal, wenn ich Geschichten höre von Menschen, die mit einer Bekehrung hell begeistert angefangen haben und dann irgendwie 5 Jahre später nichts mehr rum ist oder ja, abgehängt haben und vom Glauben nichts mehr wissen wollen. Und als letzte Motivation erwähnt Petrus: Und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen und euch in das ewige Reich von Jesus Christus, unserem Herrn und Retter, eintreten lassen. Der Petrus sagt, der Gläubige, der die 7 Charaktereigenschaften und die Motivation ernst nimmt, der erlebt reichlich im Sinn von das normale Mass übersteigend geistliche Reife schon da auf Erden. Oder da auf Erden erst recht. Und Überfluss im Reich von Jesus Christus. Die Türen werden ihm weit offen stehen. Bei einem herzlichen Empfang. Und unser Ziel ist, die Ewigkeit mit Jesus Christus zu verbringen, dort, wo wir mit offenen Armen empfangen werden. Es steckt extrem viel in dem Text rein. Und es ist nicht so einfach, all das können überzubringen. Also, ich ermutige euch, nehmt den Text führen, leset den nochmal in Ruhe und geht das nochmal durch und lasst die Verse auf uns wirken. Also ich persönlich bin absolut begeistert von dem Text. Über vieles habe ich nur ansatzweise erwähnen können. Und es ist erstaunlich. Der Petrus weiss nicht nur, wie man Fisch fängt, sondern er weiss auch, wie das Leben von einem Gläubigen gelingen soll. Ein Leben, wo Gott gefällt und wo der Gläubige über alle Massen befriedigt, weil wir das tun, was der Schöpfer freut. Und dazu sind wir geschaffen, berufen und erwählt. Ich will noch beten. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du uns auserwählt hast. Du vertraust uns, du ehrst uns und achtest uns, dass du uns zutraust, dich zu repräsentieren, dass die Menschen dich durch uns sehen. Und ich bitte dich darum, dass du die leidenschaftliche Sehnsucht in uns freisetzt, näher zu dir zu kommen, Gemeinschaft mit dir zu haben, im Glauben zu wachsen, damit die Menschen dich sehen durch uns. Und ich danke dir, dass du uns dazu befähigt hast. Du hast alles in uns hingelegt, dass wir das machen können. Ich danke dir dafür, dass du uns reich beschenkt hast. Und ich danke dir, dass du das Geschenk uns gemacht hast und dass wir da drin dürfen leben. Amen.
Ja, und von dem Gott, der uns bereits alles im Voraus gegeben hat, so wie es der Urs da uns beschrieben hat, so wie wir es in dem 2. Petrusbrief am Anfang nachlesen können, von dem Gott, wenn wir jetzt auch singen, in dem Gott, wenn wir auch arbeiten, und es fängt an mit dem Lied «Wo ist solch ein Gott?».